Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern. Ich bin Elu Falkenberg, ich bin Psychologin und systemische Coachin und Expertin für das Thema gleichberechtigte Elternschaft und zwischenmenschliche Interaktion. Diese beiden Elemente gehören in meinen Augen direkt zusammen, denn eine gleichberechtigte Elternschaft ist ganz, ganz oft blockiert dadurch, dass wir Herausforderungen, Probleme, Hürden, Hindernisse in der zwischenmenschlichen Kommunikation, in der Partnerschaft haben. Und deshalb gehört das für mich wirklich ganz eng verlinkt zusammen. Und weil es eben super, super viele Herausforderungen und Schwierigkeiten gibt auf dem Weg in eine gleichberechtigte Elternschaft und so gut wie alle Eltern erstmal in eine ungleichberechtigte Elternschaft rutschen, habe ich es mir auf die Fahne geschrieben, Eltern dabei zu begleiten und auch zu befähigen, selbst in ihre persönlich passende, erfüllte und faire Elternschaft zu kommen und diese auch zu gestalten. Jetzt ist es in meinem Aufgabenbereich oder in meiner Arbeit so, dass ich mich in vielen Aspekten und auch in der Kommunikation mit meiner Arbeit speziell eigentlich an Frauen richte. Gerade auch mit meinem Programm Be the Change, das ist explizit für Mütter. Und ich kriege ganz, ganz oft die Frage gestellt, so, warum müssen das denn jetzt auch noch die Mütter machen? So, das ist doch sowieso schon total ungerecht und der ganze Shitload an Haus- und Care-Arbeit landet automatisch eigentlich bei den Müttern und die sind sowieso für alles verantwortlich und müssen sich kümmern und Beziehungspflege betreiben und so. Und jetzt müssen die auch noch dafür sorgen, dass sie selber ihre gleichberechtigte Elternschaft gestalten. Und das ist eine super, super spannende und sehr, sehr wichtige Frage und ich habe da auch ein paar Antworten drauf. Und diese Antworten bzw. diese Frage beleuchte ich jetzt heute in diesem Podcast nicht alleine, sondern zusammen mit meiner sehr, sehr geschätzten Kollegin und Freundin Hanna Drexler, die auch systemische Coachin ist und die sich auch ganz speziell und ganz vertieft auch mit dem Thema feministische Mutterschaft, Elternschaft, gleichberechtigte Elternschaft befasst, schon seit Jahren, da auch absolute Expertin ist auf diesem Gebiet. Und wir erörtern zusammen in dieser Podcast-Folge mal, warum das in unseren Augen so wichtig ist, dafür loszugehen und warum es gerechtfertigt ist, dass es die Mütter machen. Nicht, dass es die Mütter machen müssen, sondern warum es die Mütter machen können zum einen, also es hat was mit Fähigkeit zu tun, und warum uns das System einfach dahin führt, dass die Notwendigkeit besteht, dass es die Mütter sind. Genau, ich will aber gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge.
Ja, liebe Elu, ich freue mich sehr, dass wir endlich mal wieder einen gemeinsamen Podcast aufnehmen.
Ja, ich freue mich
nicht
auch.
Nur so miteinander sprechen, wie wir es ab und
was
zu tun.
Was wir auch viel machen.
Ja, ja, genau. Und uns immer wieder, vor allen Dingen fachlich, würde ich sagen, über unsere Arbeit austauschen. Und ja, da kam mir in einem dieser Austausche wieder mal das Bedürfnis, mit dir, wie gesagt, einen Podcast aufzunehmen und auch über eine Frage zu sprechen, die mir in meiner Arbeit immer wieder viel begegnet. Nämlich, warum ist es denn eigentlich so, dass die Mütter oft die treibende Kraft sind für die Veränderung hin zu einer gleichberechtigeren Elternschaft und dieser feministischen Perspektive auf das Elternsein. Das ist was, ich glaube, da sind viele Mütter, gerade die, die da so unterwegs sind und sich Wissen aneignen und ja, sich informieren und reflektieren, kommen da öfter mal an so Punkte, wo sie dann genervt sind, dass sie das machen und nicht der Partner. Aber sich eben auch fragen, warum bin ich das eigentlich? Und dachte, du bist einfach prädestiniert dafür, dass wir uns darüber unterhalten. Es ist einfach schöner, finde ich oft, mehrere Perspektiven auf ein Thema zu bekommen. Ja, und ich freue mich erstmal, dass du dazu auch Lust hattest. Und ich weiß, du hast dazu ganz viele Gedanken. Und vielleicht fangen wir irgendwo an und lassen uns ein bisschen tragen.
Voll gerne. Genau, also zum Beginn kann ich einmal sagen, ich kann diesen Frust, der da oft entsteht, total nachempfinden. So dieses Gefühl, es läuft hier doch schon eigentlich total ungerecht ab, dass ich hier mich um alles kümmern muss, dass die ganzen Fäden von Haus und Kerber, die ganze Verantwortung auf mir lastet, mir mein Kopf explodiert, weil so viel Mental Load einfach erforderlich ist oder so viel Mental Load da ist. Und dann soll ich, wo ich eigentlich die Benachteiligte bin, hier gerade in diesem ganzen Bums, dann soll ich jetzt auch noch dafür sorgen, dass die Elternschaft oder die Partnerschaft gleichberechtigt wird. Jetzt bin ich auch noch dafür verantwortlich, dass die Beziehung läuft. Ich bin ja hier für alles verantwortlich. Also ich kann diesen Frust und diesen Ärger total verstehen, dass man sich so denkt, nee, also irgendwo muss er auch mal aktiv werden. Irgendwie muss er auch mal jetzt zeigen, dass ihm hier die Partnerschaft auch wichtig ist. Und er muss mal aus dem Quark kommen. So kann ich total verstehen. Jetzt richte ich ja mein Programm, mein Gruppenprogramm Be the Change, explizit an Mütter. Und ich sage ja auch, das ist für Mütter, die ihre Partnerschaft in eine erfüllte und gleichberechtigte Partnerschaft steuern wollen. Also ich sage genau das, von dem ich weiß, dass viele Mütter das total frustriert, dass das jetzt auch noch ihre Verantwortung ist. Und gleichzeitig darf man sich an der Stelle mal die Frage stellen, was möchte ich denn? Möchte ich Recht bekommen darüber, dass das jetzt hier total ungerecht ist und es ist total ungerecht, um das einmal klarzustellen an der Stelle? Oder möchte ich was verändern? Und in meiner Perspektive oder aus meiner Sicht war es so und war für mich auch der Treiber. Habe mich ja auch daraus entwickelt und habe da auch phasenweise meine Partnerschaft geführt und gelenkt in eine erfüllte und faire Elternschaft. Mir war es wichtig, dass sich für mich in meiner aktiven Elternschaft noch was verändert. Und wenn wir da mal aufs System gucken, dann ist es eigentlich zwangsläufig so, dass es die Mütter sein müssen, in Anführungsstrichen, Ausnahmen bestätigen die Regeln, aber es müssen systembedingt eigentlich die Mütter sein, weil der Leidensdruck bei den Müttern, was zu verändern, viel früher seinen Höhepunkt hat, nämlich dann, wenn die Kinder klein sind. Eine ungleichberechtigte Elternschaft ist auch für Väter total nachteilig und bringt auch extreme Schmerzpunkte mit sich. Nur die Schmerzpunkte für die Väter, die haben ihren Höhepunkt viel, viel später im Leben. Viel später, typischerweise so mit Renteneintritt. Wenn die Dopaminausschüttung bei der Erwerbsarbeit wegfällt und so, wenn man sich so fragt, okay, was habe ich eigentlich gehabt vom Leben? Wie viel habe ich eigentlich von meinen Kindern gehabt? Wenn meine Kinder ein Problem haben, kommen sie zu meiner Partnerin und nicht zu mir. Die Bindung ist nicht so eng und es ist ein wahnsinniger Schmerzpunkt für Väter. Die kommen aber damit in Kontakt, ich sage es immer so ganz platt, wenn der Drops schon gelutscht ist. So, dann sind die Kinder in der Regel groß. Mütter haben den Peak des Leidensdrucks, wenn sie noch was verändern können. Sie verändern es quasi auch mit für ihre Partner. Also denen tut das auch gut. Es ist nicht nur so, dass die dann irgendwie lieb und nett sind und irgendwie man das erbitten müsste oder so. Die haben dadurch auch wahnsinnige Vorteile, nämlich die Chance, die Bindung zu ihren Kindern noch so zu vertiefen, dass sie das durchs Leben trägt. Mhm. Und das ist der systemische Gedanke dahinter und die Rechtfertigung für mich, warum ich mich explizit an Mütter wende. Genau, das habe ich schon ganz weit ausgeführt. Ich weiß nicht, ob du das so auch selber teilweise miterlebst, auch so diesen Schmerzpunkt bei Vätern. Viele Väter werden sich ja auch inzwischen zum Glück viel früher darüber bewusst, dass sie einen Nachteil haben. Ne?
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, dieser Schmerzpunkt der Väter, ich könnte mir vorstellen, dass der sich immer weiter nach vorne verschiebt, ist zumindest meine Erfahrung. Das ist eher so, ich weiß auch gar nicht, was das, ja, generationsmäßig kann ich es gar nicht benennen, aber so vielleicht tatsächlich in der Generation unserer Eltern und irgendwo dazwischen ist das bestimmt, ne? Also sozusagen den Renteneintritt. Und ich kann mir vorstellen, dass es jetzt zum Beispiel eher zum Zeitpunkt der Trennung der Schmerzpunkt am größten ist, weil das ja viel mehr Mütter unserer Generation trennen sich dann eben. Und das ist natürlich dann der Zeitpunkt, wo dann auch viele Väter sich umgucken und wundern, wieso Das ist ja auch tatsächlich so, ne, dass dann Väter irritiert sind, weil sie diese vielen kleinen Anzeichen gar nicht als, also dieses Nagging-Wife-Phänomen, gar nicht als
so
ja, Ankündigung,
ne,
für eine Trennung und bedrohlich wahrgenommen haben.
Ja. Ja.
Also ich vermute ehrlicherweise, ne, dass der Schmerzpunkt wahrscheinlich sich sozusagen nach vorne verschiebt. Aber dummerweise, also Trennung ist eben auch ein blöder Zeitpunkt für den Schmerzpunkt, weil dann ist es eben auch schon zu spät.
Ja.
Und
ja.
Oder dieses mit Trennung drohen oder sich tatsächlich trennen. Ich meine, es gibt ja auch Geschichten dafür, dass, na, klar, manche Menschen kommen auch wieder zusammen und lösen es dann. Aber es ist natürlich traurig, wenn es so weit kommen muss. Und ich finde auch nochmal, in dem, was du gesagt hast, wichtig, aus meiner Perspektive, dieses zu sagen, genau, du kriegst, also du hast recht, es ist total ungerecht. Das ist das Ungleichgewicht im System, das sich, ne, entwickelt hat durch die Entwicklung des Patriarchats. Und gleichzeitig sozusagen kannst du Veränderungen bewirken oder du kannst anerkennen, alle können anerkennen, dass das mega ungerecht ist und du kannst trotzdem für Veränderungen losgehen. Das eine muss das andere nicht ausschließen. Ich finde, das ist dieses sowohl als auch. Ich glaube, das ist oft was im Kopf, was irgendwie quer läuft,
ja.
dass sich das so ausschließt. Ich finde das ungerecht und wenn ich da jetzt was verändere, dann habe ich es akzeptiert, dass es, weißt du, dass die Ungerechtigkeit da ist. Ich glaube, da würde ich sagen, es ist ja gar nicht so. Du kannst, ne, es geht beides tatsächlich. Also habe ich's oder empfinde ich es auch immer wieder, weil ich meine, letztendlich ist das ja auch nicht ein Punkt, an dem man kommt, dann verändert man alles und dann, ne, bleibt alles, sondern letztendlich muss man ja auch was dafür tun, dass das System, das man irgendwie neu etabliert und mehr Gleichberechtigung, dass das sich erhalten bleibt, ne? Und ja, ich glaube, da ist eher eine Frage, wie schaffe ich auch die Akzeptanz, weißt du, die Ungleichberechtigung anzuerkennen und gleichzeitig zu sagen, ich bin jetzt bereit, was zu verändern. Wie hast du das persönlich erlebt? Ich habe dazu auf jeden Fall auch Gedanken, aber weißt du, wie hast du persönlich, bist du sozusagen in diese Akzeptanz dafür gekommen, um dann was zu verändern? Oder wie beobachtest du das zum Beispiel bei Frauen, die du begleitest, denen das gelingt?
Mega die spannende Frage. Ich glaube, der Schlüssel da liegt darin, zu gucken, wie kanalisiere ich meine Wut, beziehungsweise worauf richtet sich meine Wut. Und typischerweise ist es ja so, dass wir, bevor wir Eltern werden, noch glauben oder überzeugt sind, wir seien total gleichberechtigt. Und uns dann so ein bisschen dieser Patriarchatsschock trifft. Weil wir aber davon überzeugt sind, wir seien total gleichberechtigt schon. Und wir kommen dann in Kontakt damit, dass wir die Hauptverantwortung tragen für Haus- und Care-Arbeit und der Partner überhaupt nicht versteht, was wir alles leisten und wie anstrengend das alles ist und so. Kommt bei ganz vielen Müttern, vor allem, die dann diesen Leidensdruck haben, die Schlussfolgerung, okay, der checkt das einfach nicht. Mein Partner checkt es einfach nicht. Der sieht das nicht, dem ist es egal, wie es mir geht, der lässt mich im Stich. Wir haben doch zusammen die Kinder bekommen, warum hängt er sich hier jetzt nicht entsprechend rein? Ich verstehe das nicht. Und es richtet sich so die Wut auf die Partnerperson, auf den Partner.
Mhm.
Und so war das bei mir auch. Ich habe auch gedacht, so, was geht hier ab? Also, wieso muss ich das denn hier alles machen? Und warum liegt mein Partner um 8 Uhr auf dem Sofa und ich schlepp mich um 11 Uhr irgendwie gerade noch ins Bett, so, ne? Wo ich dann ja auch eine Nachtschicht mache. Und wie ich ein Stück weit da weggekommen bin oder wie ich auch wieder in meine Handlungsfähigkeit gekommen bin, in meinen Handlungsspielraum erkannt habe, war zu verstehen, dass das ein systemisches Problem ist, was sich eben als Symptom in der Partnerschaft zeigt. Und das ist das genau das, was du beschreibst. Das ist total ungerecht. Und da ist eine Wut und eine Riesenfrustration auch total angebracht. Die Frage ist, worauf richtet sich meine Wut gerade? Ist es die Partnerperson? Dann wird es schwierig, da rauszukommen, weil dann sind wir sehr im Gegeneinander, im Kampf gegeneinander und wollen durchdrücken und wollen sagen und wollen zeigen, so, ich bin hier diejenige, die Leidensdruck hat, und dann sind wir in einem Wettstreit, wer mehr leidet. Das bringt überhaupt nichts. Während wenn ich darauf gucke und dieses Gefühl habe, ja, es ist total ungleich, es ist total ungerecht und es ist total ätzend, dass ich das, nur weil ich eine Frau bin, hier alles managen muss, dass ich das alles im Kopf haben muss, dass mir auffällt, wenn den Kindern die Fingernägel geschnitten werden müssen, dass ich die ganzen Playdates organisiere, dass ich keine Ahnung, die Reiseapotheke checke, bevor wir in Urlaub fahren und dann den ganzen anderen Bums, der da anfällt, das ist total ungerecht. Und gleichzeitig ist es nicht die Schuld meines Partners. Wir sprechen hier nicht, wir müssen uns von dieser Schuldfrage, glaube ich, verabschieden. Es ist nicht die Schuld meines Partners, dass das so ist, sondern wir sind durch unser System da reingedrängt worden. Und wir dürfen jetzt zusammen gucken, dass wir da ganz viel unsichtbare Arbeit sichtbar machen, dass wir ganz viel Verständnis füreinander bekommen, und Wertschätzung füreinander auch wieder. Und dann stelle ich es in so einen höheren Kontext, um zusammen gegen diese, mir liegt das Wort verkackt auf der Zunge, gegen diese verkackten Strukturen und diese so vorherrschende patriarchale Denkweise, um uns zusammen dagegen zu stellen. Weil selbst wenn wir ja dann eine gleichberechtigte Elternschaft leben, kommt ja trotzdem immer noch Gegenwind von außen. Und ich glaube, um das so zusammenzufassen, das ist der Schlüssel. Bin ich wütend auf meinen Partner? Sehe ich die Schuld bei meinem Partner? Oder sehe ich die Schuld im System und sehe, dass es bei uns quasi wie als Symptom hochploppt für diese Ungleichberechtigung in unserer Gesellschaft? Das ist, glaube ich, der Schlüssel. Und das kann dann auch nebeneinander stehen. Ich darf das ungerecht finden und ich darf wütend sein. Und gleichzeitig darf ich auch sehen, wie komme ich denn da raus? Und im besten Fall komme ich da raus mit meinem Partner zusammen. Und das ist auch als kleine Abrundung dieser Sache, das ist auch das, was bei mir irgendwann so Klick gemacht hat, dass ich habe eine wahnsinnige Wut auf unser System. Das ist ja so ein bisschen diffus, aber ich bin total wütend auf unser System, auch weil ich mir irgendwann gedacht habe, ich lasse mir doch nicht von unserem Scheißsystem meine Partnerschaft kaputt machen. Ich liebe meinen Mann über alles. Das lasse ich mir doch nicht von unserem Kacksystem kaputt machen. So, aus Prinzip schon mal nicht.
Ja, so. Ja, ist witzig. Also, oder was heißt witzig? Ist es, wie du das beschreibst, kann ich es sehr gut nachvollziehen. Und genau darum geht es ja auch bei mir da im Feminist Motherhood Circle, nämlich die Wut, also genau so auseinander zu dröseln, also einmal das System zu verstehen, die Geschichte dieses Systems zu verstehen und dann zu verstehen, aha, es gibt eine Wut, eine kollektiv geprägte Wut auch, aber eben auch eine Wut, die sich auf diese Strukturen richtet und es gibt die individuelle und das zu differenzieren und Umgang auch damit zu finden. Und ich persönlich habe es auf jeden Fall auch so erlebt, diese Differenzierung zwischen Person und System ist einfach super wichtig, immer wieder zu verstehen und einzuordnen, ach so, das ist eben nichts Individuelles, sondern was Strukturelles. Und ich kann einfach immer wieder, ich finde, dieses Anerkennen, was ist, ne, das ist etwas, was wir, glaube ich, auch beide aus unserer Coaching-Haltung einfach sehr tragen. So sagen, ich kann einfach, okay, ich brauche immer erstmal so, muss das immer erstmal tun. Ich kann mich auch direkt erstmal aufregen, aber es wird jetzt nicht so förderlich sein, sondern ich muss irgendwie die Dinge, das ist ja auch eine große Akzeptanz, sagen, aha, ich kann es beobachten. Zum Beispiel, du nimmst das wahr oder nicht wahr, ich nehme das wahr oder nicht wahr. Und immer ist die Antwort, aha, es ist also was Strukturelles sozusagen, das wieder zu sehen. Um dann, ne, also die Lösung kommt ja sozusagen erst viel später. Und ich finde, es ist auch eine große Chance, finde ich auch nochmal eine Perspektive, eben dieses Ja zum Partner und zueinander zu sagen, weil das ist ja eigentlich auch eine Voraussetzung für jeden Veränderungsprozess, ist ja letztendlich das Commitment und die Zustimmung zu mir oder eben, wenn es ein gemeinsamer Prozess ist, zu diesem Wir. Und das finde ich eben auch, dieses Was bedeutet für mich individuell, das muss dann auch jede Person, glaube ich, selber beantworten. Ne? Was ist, wo spüre ich dieses Ja? Bin ich bereit, zu dieser Person, wenn es jetzt die Partnerschaft betrifft, Ja zu sagen, du hast ja gesagt, ne, genau, ich stelle fest, ich liebe meinen Mann und ich will aber mit ihm gemeinsam sozusagen, ich will mir das nicht kaputt machen vom System. Und sozusagen dieses Ja zu geben, das wäre für mich zum Beispiel dieses Ja. Sagen, ich sage Ja zu dir mit deiner Prägung vom System. Ne? Und ich sage nicht jeden Tag, du sollst anders sein und das soll alles anders sein und lehne mich sozusagen, ne? Dann ist das wäre ja die Wut wieder gegen die Person. Super erschöpfend und anstrengend. Und dann sind wir eben wieder im Gegeneinander. Sondern dieses, wie kommen wir in dieses Gemeinsame gegen das System, bedeutet ja, wir sagen Ja zueinander. Und das finde ich was sehr, sehr Kraftvolles und auch eine Verantwortung. Weil wenn ich das nicht mache, dann sage ich, also wenn ich nicht Ja sage, dann sage ich unbewusst die ganze Zeit Nein, sozusagen. Ja. Ne? Also ich brauche wirklich diese bewusste Entscheidung, will ich das mit dir? Und ich finde das eine Riesenchance, weil das werde ich ja auch immer wieder gefragt, weil wir ja vor dem Kinderbekommen uns sozusagen für dieses gleichberechtigte Modell angefangen haben, was heißt entschieden haben. Ich meine, ja, entschieden, aber wir wussten ehrlich gesagt ja noch gar nicht, was das bedeuten würde. Mhm. Aber gut, wir haben erstmal ein Commitment gemacht, das ist sicherlich stärkend. Und gleichzeitig kann man das eben jederzeit, also dieses Commitment müssen alle machen, würde ich sagen. Dieses Ja. Und natürlich darf ich auch jederzeit meine Meinung ändern und ich darf auch irgendwann sagen, nein, ich will es doch nicht. Das ist, ne, das ist auch okay, das ist auch Verantwortung. Aber ich glaube, was so schwächend ist, und ist, da wie gesagt, ich verstehe auch, dass das so unangenehm ist, ist ja dieses, ich habe doch ein ganz anderes Ticket gekauft. Ich wollte das doch hier gar nicht.
Ja.
Und jetzt bin ich hier irgendwie in der Situation und jetzt auch noch du, so ungefähr. Ne? Also das ist sozusagen, das ist ja das Schwächendste. Also die Frage, finde ich, ist ja auch aus so einer systemischen Coaching-Perspektive ist immer, in welche Position, auf welche Haltung oder in welchen Standpunkt muss ich mich eigentlich stellen, um möglichst gut ausgerüstet für eine Veränderung überhaupt zu sein. Und da würde ich sehen, ist dieses Ja, das, ne, ist einfach eine Voraussetzung. Und ich kann mich also fragen, ja, lasse ich die Dinge laufen, bis, ne, das System mit uns macht, was das System mit uns halt machen wird? Oder, genau, gehe ich in diese Position von so nicht mit mir, ich will was bewegen, ne, was sozusagen eine viel kraftvollere Position ist und dann eben eine Möglichkeit macht, den eigenen Handlungsspielraum überhaupt zu erkennen.
Ja, das finde ich mega wichtig. Und ich finde, was man sich da noch verdeutlichen kann selber, ist, wenn ich Ja zur Person sage, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass ich Ja zu jedem Verhalten der Person sage.
Absolut, ja, guter Punkt.
Genau. Mhm. Also ich kann sagen, ja, ich möchte das mit dir machen und ich kann auch gucken, okay, ich verstehe, woher dein Verhalten kommt. Ich kann das einordnen und da wende ich einen Satz an von Karin Kuschig, den ich genial finde. Ich kann sagen, ja, ich verstehe das und es gefällt mir nicht. Mhm. Und das darf nebeneinander stehen. Also das finde ich super, super wichtig, weil das auch oft missverstanden wird. Gerade weil ich ja auch so sehr auf dem gegenseitigen Verständnis poche. Sage ich mal, wir müssen dafür sorgen, dass wir ins gegenseitige Verständnis kommen. Und das bedeutet auf gar keinen Fall, dass ich zu allem Ja und Amen sage und alles einfach hinnehme und ertragen muss, sondern das bedeutet, ich befähige mich selber auch zu verstehen und zu sehen, okay, ich verstehe das, es gefällt mir nicht, wie kann ich jetzt da ansetzen? Weil wenn ich meine Partnerperson, wenn ich meinen Partner verstehe, dann weiß ich auch, wie ich Sachen zum Beispiel formulieren kann oder wie ich Sachen anbringe, um die Wahrscheinlichkeit extrem zu erhöhen, dass ich das bekomme, was ich haben will oder was ich brauche. So, wenn ich schon weiß, mein Partner hört wahrscheinlich aufgrund seiner Prägung ganz schnell einen Vorwurf raus aus dem, was ich sage, dann bin ich ja in der Lage, das, wie ich etwas formuliere, so umzugestalten und so zu formulieren, dass ich die Wahrscheinlichkeit erhöhe, dass mein Partner mich überhaupt hören kann. Und dass wir dann gemeinsam eben daran ziehen können. Das ist eine Win-Win-Situation für beide. Wenn ich verstehe, was bei meinem Partner abgeht, und dann kann ich sagen, ich verstehe das und es gefällt mir nicht, lass uns mal gucken, wie wir das gemeinsam ändern können, so dass es für uns beide passt.
Ja. Ja. Dafür muss ich natürlich, denke ich gerade, auch erstmal mich verstehen. Ne?
Ja, also ich glaube, das kommt als erstes.
Ja, genau. Und das ist ja eigentlich auch ja der Grund, warum, also der Grund, warum wir Angebote haben, die sich an Mütter richten, hat ja viele Gründe, würde ich sagen. Also einfach, weil es, ich würde mal ganz sagen, platt gesagt, einfach zu komplex ist, mit zwei Parteien von null anzufangen, klingt jetzt blöd, aber ne, es ist eben so, es ist wahnsinnig komplex, sozusagen diese menschliche Interaktion. Und es hat auch was mit dem Schmerz zu tun, wie du schon beschrieben hast, ne, dass der Schmerz eben bei den Müttern früher einsetzt und bei den Vätern ein bisschen dauert. Und letztendlich kann man ja nur mit Menschen arbeiten, die einen Veränderungswunsch haben. So, das ist einfach die Voraussetzung. Aber ich würde auch sagen, ein großer Teil ist auch meine Erfahrung. Ich habe im Grunde parallel zu unserem Ausprobieren in der Praxis, wie machen wir es hier im Alltag gleichberechtigt, ne, als wir längst sozusagen gleiche Betreuung und Erwerbsarbeitszeit hatten, ja auch einfach mich immer wieder selbst mit Themen beschäftigt durch meine Coaching-Ausbildung, durch verschiedene Weiterbildung und habe darüber dann auch irgendwie erst gemerkt, wow, was verändere ich hier eigentlich, indem ich mich nur in Anführungsstrichen mit mir beschäftige und so viel über mich lerne, ist ja der Wahnsinn, was das hier bewegt. Ich hatte gar nicht so die Absicht, ne? Ich habe das ja gar nicht strategisch sozusagen gemacht oder hatte, ne, da gar keinen Leidensdruck. Und trotzdem ist es beeindruckend zu sehen, was dann alles passieren kann und wie man eben, ja genau, das auch das gemeinsame Leben mitgestaltet, indem sich natürlich, ich meine, das ist aus systemischer Perspektive jetzt auch wieder total logisch, ne, wenn ein Teil des Systems sich eben bewegt und das meinte ich eben mit dem Standpunkt auch, ne, auf einen ganz anderen Standpunkt auch letztendlich stellt, im übertragenen Sinne, also eine andere Perspektive einnimmt, dementsprechend anders fühlt, denkt und handelt, was das eben bewegt, ne? Wenn ich aber, also das ist, finde ich, die Voraussetzung. Also irgendein Teil, und natürlich können das auch die Väter gerne sein, muss halt bereit sein oder fängt an, sich zu bewegen, damit sich was ja im Großen und Ganzen bewegt. Wenn sich zwei Menschen parallel anfangen zu bewegen, geht auch, aber dann ist das eben, das meine ich mit, das dann, ist ganz schön komplex.
Dann ist es magisch.
Ja. Ja, genau, es ist komplex und magisch.
Und in der Regel passiert es ja das nicht so. Ne? Gerade nee, genau. Eben aus dieser, also aus diesem systemischen Weg heraus passiert es in der Regel eben nicht so, dass sich beide gleichzeitig entwickeln, sondern typischerweise sind es zuerst die Mütter. Und du hast total recht, dass es das wirklich braucht, dass ich mich als erstes mit mir selber beschäftige, als erstes verstehe, was sind denn eigentlich meine emotionalen Verletzungen, warum reagiere ich so, wie ich reagiere. Oft sind das ja so diffuse Sachen, die dann als Verhalten irgendwie rauskommen. Was wir aber oft ja gar nicht richtig beschreiben und benennen können, auch wenn wir selber für Verständnis beim Partner werben wollen, ne, darf ich ja erstmal verstehen, was überhaupt bei mir abgeht. Ja. Das ist auch der Grund, warum ich in all meinen Angeboten immer mit mir selber starte. Was ist mein emotional verletzlicher Punkt? Wie zeigt sich das in meinem Verhalten? Erstmal bringt dieses Verständnis schon ein Stück weit Ruhe in mein System, wenn ich das verstehe. Und auch als Befähigung dafür, dass ich das eben auch vermitteln kann, dass ich das meiner Partnerperson vermitteln kann. Und ich finde, da wird dieses Ganze, weil du eben sagtest, das ist so komplex, ich finde, das wird halt noch größer, weil das ist ja so ein bisschen die Arbeit von CyclebreakerInnen, ne? Von denen es ja inzwischen einige aus unserer Generation so gerade gibt, die ihre Kinder auch anders begleiten wollen, die ihre Kinder sehen wollen, die sehen wollen und den Kindern auch vermitteln wollen. Ich sehe dich, ich sehe deine Gefühle, ich sehe deine Bedürfnisse. Und das kann ich erst wirklich richtig geerdet und stark machen und da auch meine Kinder führen, wenn ich selber verstehe, was meine eigenen Verletzungen sind. Und das ist eine Riesenaufgabe. Deshalb heißt mein Programm auch Be the Change und ich nenne meine Teilnehmerinnen Game Changerinnen, weil damit verändert man so krass nicht nur die eigene Partnerschaft, sondern das System, wie ich meine Kinder begleiten und auch führen kann. Und auch teilweise, und das möchte ich auch in aller Ausdrücklichkeit sagen, das kann sich auch zwischenzeitlich wirklich so anfühlen, als hätte ich zu Hause in der Partnerschaft oder durch den Partner eben noch ein weiteres Kind. Weil es kann durchaus sein, dass sich mein Partner entwicklungstechnisch an einer noch ganz anderen Stelle befindet als ich. Und ich darf den da auch als Gamechangerin, als Cyclebreakerin, wie auch immer wie wir das jetzt gerade benennen wollen, ich darf den da auch ein Stück weit mitführen. Dazu muss ich verstehen, was bei mir abgeht. Und im besten Fall auch verstehen, immer mehr verstehen, was in meiner Partnerperson abgeht, was da die emotionalen Verletzungen sind, die individuellen und die kollektiven, um dann wirklich führen zu können. Und dann dadurch kann so ein krasser, kraftvoller Wandel entstehen, dass alleine die Vorstellung davon finde ich wahnsinnig erregend, dass was da für ein Potenzial drin steckt in dieser Befähigung der Mütter, das ist der Hammer.
Ja, und gleichzeitig glaube ich, wir müssen jetzt noch irgendwas zum Thema, also macht und warum sich das so unangenehm anfühlt, für Frauen vielleicht sagen, weil es ist ja so, dass das auch irgendwie beängstigend ist, Widerstand macht. Und ich meine, niemand möchte eben ein weiteres Kind, ne? Das ist eben nicht anziehend im Partner. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo man dann vielleicht auch zurückschreckt oder es lässt oder also vielleicht auch die Hoffnung verliert und denkt, okay, ne, wozu genau? So, weil irgendwann muss ja, also es geht ja dann doch nicht ohne einander, würde ich sagen. Also irgendwie muss ja klar sein, ja, er möchte so mitgehen. Ne?
Ja.
Genau, ja. Das ist einmal eine Frage, dachte ich auch, kam mir gerade, okay, was sind eigentlich Voraussetzungen bei den Müttern, um in dieser Position der Gamechangerin sozusagen zu sein? Weißt du?
Ja.
Da brauche ich ja, genau, du hast gerade schon Stichwort Ressourcen gesagt, also ich muss, es gibt schon Voraussetzungen und dann gibt es aber auch, würde ich sagen, Voraussetzungen oder Zeichen, also ich sollte ja nicht mich nur alleine, also klar, ich kann das immer, diese Arbeit für mich auf jeden Fall tun und mich mit mir beschäftigen und mich und das System besser verstehen. Ich würde sagen, das ist nie verkehrt, also, lohnt sich immer. Aber natürlich gibt es auch den Punkt, wo man entscheiden muss, okay, gehen wir das jetzt hier wirklich gemeinsam oder bist du schon ausgestiegen? Ne? So, weil irgendwann muss es ja schon zum gemeinsamen Prozess werden.
Ja.
Wollen wir mit den Voraussetzungen mal anfangen?
Ja.
Was würdest du sagen, was sind Voraussetzungen?
Ja, das ist ein Problem und ein Riesendilemma. Irgendwie beißt sich da so ein bisschen die Katze selbst in den Schwanz, weil es ist ja nun mal systembedingt so, dass Mütter eh schon wahnsinnig überlastet sind und keine Ressourcen haben. Und ich kann diesen Gedanken auch total verstehen oder dieses Gefühl von, ich kann mich jetzt nicht auch noch um meine Partnerschaft kümmern. Ich schaffe es nicht. Ich kann mich noch nicht mal um mich selber kümmern. So, also Ressourcen sind ein Riesenthema. Mir kommt gerade so eine Frage hoch. Du hattest ja vorher auch in deiner Community gefragt, was sind so Fragen, die bei euch hochkommen? Und da war eine Frage, die fand ich wahnsinnig spannend und faszinierend. Ist es eine Frage von Privilegien oder können nur privilegierte Eltern oder Eltern in einer privilegierten Situation eine gleichberechtigte Elternschaft leben? Und ich finde die Frage wahnsinnig spannend und aus meiner Sicht jetzt gerade gibt es kein eindeutiges Ja oder Nein. Es ist, glaube ich, schon, also eine Frage der Ressourcen ist zum Beispiel, wie ist gerade meine psychische und mentale oder überhaupt generell, wie ist meine gesundheitliche Situation? Wenn ich gerade gesundheitlich extrem angeschlagen bin, sei es jetzt körperlich oder psychisch, emotional, dann bin ich in den Ressourcen, die ich übrig habe für so einen krassen Veränderungsprozess, der ja auch Höhen und Tiefen mit sich bringt, definitiv, dann bin ich darin schon mal sehr eingeschränkt. Das ist nicht bestimmt oder in einigen Fällen bestimmt nicht unmöglich, aber ich bin eingeschränkt. Gleichzeitig denke ich so, dass die Frage, muss es eine privilegierte Situation sein, kommt mir direkt der Gedanke, bedeutet privilegiert irgendwie finanziell stark oder in einem finanziell abgesicherten Zustand? Und da würde ich definitiv sagen, das glaube ich nicht. Weil typischerweise, wenn man sich mal anguckt, welche Elternpaare also besonders tradierte Rollen leben, in Klammern können, dann sind es nicht die, die finanziell im Verhältnis schlechter gestellt sind, sondern es sind die finanziell besser gestellt sind, die vor allem in diese tradierten Rollen wieder so schnell reinrutschen, lange Elternzeit nehmen, so. Genau, deshalb, wenn man privilegiert betrachtet im Hinblick auf finanzielle Situation, würde ich sagen, nein. Wenn man, das ist ja aber nicht alles, was privilegiert bedeutet. Privilegiert bedeutet eben auch, zum Beispiel bin ich gerade gesund.
Und habe ich Zugang zu Wissen auch, ne?
Habe ich Zugang zu Wissen und Weiterbildung und so, wie es auch meine außerfamiliäre Unterstützung oder nicht nur außerfamiliär, sondern außerkernfamiliär, sage ich jetzt mal. Das sind ja alles weitere Faktoren. Und ich persönlich habe auch deshalb so ein bisschen diese Haltung, okay, ich halte mich selber für sehr, sehr privilegiert, Ich konnte mich daraus entwickeln, eben weil ich gewisse Vorteile habe. Und das war mit ein großer Treiber dafür, dass ich gesagt habe, so, und ich kann das nicht akzeptieren für andere Mütter, für andere Eltern, dass das so bleibt. Und deshalb mache ich mich jetzt auf diesen Weg, um anderen quasi schon mal so ein bisschen Steine aus dem Weg zu räumen, und da mehr, ja, diesen Weg zu ebnen, sozusagen. Also ja, ich glaube, Voraussetzung ist, ein gewisses Maß an Ressourcen zu haben. Und das kann zwischenzeitlich wirklich aberwitzig scheinen, wenn man sich gerade mit kleinen Kindern, wenn man sich dann in so einer Phase befindet, wo man sich denkt, okay, ich habe gefühlt hier keine Luft zum Atmen. Wie soll ich jetzt hier auch noch einen gesellschaftlichen Wandel vorantreiben, bitteschön? Also, wie viel Last soll ich jetzt hier noch auf meinen Schultern tragen? Ganz im Ernst, wollt ihr mich verarschen? Diese Gedanken kann ich total nachvollziehen. Ja, also die Ressourcen. Und es ist auch in Ordnung, wenn man phasenweise sagt, jetzt gerade stagniert die Partnerschaft sozusagen. Es ist jetzt gerade einfach mal so, wir leben hier eher wie in einer WG. Es ist jetzt hier phasenweise in Ordnung. Ich kann jetzt hier gerade nicht auch noch daran arbeiten. Ich stelle das ein Stück weit zurück. Ich
Ja.
verabschiede mich nicht komplett davon, aber ich stelle es ein Stück weit zurück auf die Zeit, wo, keine Ahnung, dann meine Kinder einen Betreuungsplatz haben oder so. Genau, wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall braucht es ja genau gewisse Privilegien. Da müsste man jetzt genau, also sich nochmal genau überlegen, was jetzt auch nicht ganz genau, weil das so individuell dann doch ist, ne? Also würde ich auch sagen, du musst, also natürlich ist das Privileg auf jeden Fall der Zugang zu dem Wissen und ja, Kraft, sich damit auseinanderzusetzen. Ich muss aber auch gerade noch denken, dass es eben auch was mit Werten ja am Ende zu tun hat. Also, dass ich zum Beispiel denke, also dass am Ende muss es, ist es der Treiber auch immer ein egoistischer am Anfang, würde ich sagen. Also dieses, ich tue das als allererstes für mich und dann sozusagen meine Kernfamilie, also meine Kinder, meinen Partner, weil ich gar nicht anders kann. Also sozusagen ich für mich, glaube ich, wäre das damals einfach, ja, es wäre einfach keine Option gewesen. Ich wäre nicht glücklich und zufrieden gewesen in einer traditionellen Rollenverteilung oder in einem sehr ungleich, ja, verteilten Verhältnis von Erwerbs- und Care-Arbeit. Ich hätte mich womöglich dann nicht mit diesem Partner auf das Kinderkriegen eingelassen. Und klar, es ist natürlich dann was anderes, wenn du schon in der Situation steckst. Aber dann musst du ja irgendwie damit umgehen und dich fragen, okay, was brauche ich, um hier möglichst zufrieden zu sein? Natürlich hat es dann wieder mit dem Maß an Ressourcen zu tun, wie viel Handlungsspielraum man hat. Und wenn ich jetzt irgendwie gerade, weiß ich nicht, womöglich die Trennung schon hinter mir habe und ne, alleinerziehend mit mehreren Kindern bin, dann habe ich kaum Ressourcen wahrscheinlich. Und dann kann ich trotzdem natürlich die minimalen Ressourcen, die ich habe, bin ich wahrscheinlich trotzdem gut beraten, die möglichst in mich zu stecken und zu
Ja.
investieren. Und das meine ich mit auch egoistische Beweggründe. Also es ist ja letztendlich müssen wir als Eltern oder als Care-Arbeitende vor allen Dingen, was jetzt statistisch mehr die Mütter sind, aber trotzdem, ne, möchte ich das an alle Eltern richten. Wir sind sozusagen in der Pflicht und Verantwortung, uns ja arbeitsfähig zu halten und die Verantwortung aufrechtzuerhalten für die Lebewesen, ne, deren Verantwortung wir nun mal übernommen haben. Das heißt, ich muss immer gucken, was brauche ich? Und dieses Thema Gleichberechtigung ist sozusagen deswegen auch eine Ressource, würde ich sagen. Also es kann erstmal auch Kraft kosten, in sie zu investieren. Aber ich zum Beispiel weiß gar nicht, wie ich ohne diese Ressource leben sollte. Und das ist aber verschieden in der Werte, im Wertekonstrukt und in der Wertehierarchie. Andere Menschen, für die ist dieser Wert nicht ganz so weit oben und die können vielleicht länger, ne, oder anders, die sind eben, das hat ja ganz viel mit Prägung zu tun, damit umgehen. Und deswegen kann ich vielleicht auch Privilegien, die ich nicht habe, ausgleichen, ne, weil der Wert so stark ist. Und andere brauchen vielleicht mehr Privilegien, zum Beispiel, weiß ich nicht, mehr finanzielle Ressourcen, um bereit zu sein, den Mut zu haben, Erwerbsarbeit anders zu verteilen oder so. Ne? Das ist was, was ich immer wieder beobachte, dass das eben sehr individuell ist, was ich für Voraussetzungen da genau brauche, um bereit zu sein, sag mal, ein gewisses Risiko ja am Ende einzugehen, zu sagen, okay, ich gebe was rein, ich investiere Energie, das ist jetzt sozusagen das Risiko, was man sagen könnte. Aber am Ende, glaube ich, sollte man sich, also hat man diese Kraft, vor allen Dingen, wenn man es für sich selber wichtig findet, egal ob der Partner kurz- oder langfristig mitzieht, finde ich, ist der Start, bin ich selbst. Und dann ist es wichtig, irgendwie selber zu wissen, wo ist meine Grenze, wie schnell und wann muss ich mitkriegen. Okay, das wird zum gemeinsamen Prozess, damit ich bereit bin, in dieser Partnerschaft zu bleiben. Ist natürlich auch die Frage, habe ich diese Wahl? Wenn ich die Wahl habe, ja. Idealerweise, sag ich jetzt mal, ne? So, dann ist das meine Verantwortung, ja, zu wissen, wo ist meine Grenze, was brauche ich an Voraussetzungen. Aber ich glaube, das ist wichtig, erstmal selber dafür loszugehen, um das herauszufinden und nicht zu sagen, okay, ich muss jetzt hier sozusagen auf dich warten, bis du bereit bist und dass wir, genau, völlig gleich, weißt du, dass beide gleich doll wollen. Ich kann erstmal anfangen loszugehen und es dann herausfinden. Ich glaube, das ist wichtig, weil ich es immer für mich auch tue.
Ja,
voll der wichtige Punkt. Und dann würde ich nochmal differenzieren zu diesem Ja, wenn ich Ja zu dir, also erstmal muss ich Ja zu mir sagen. Das ist das Ja zu mir, würde ich sagen. Zu sagen, ich bin bereit für mich und mal, weil es für mich so wichtig ist, zum Beispiel würde ich sagen, was zu verstehen über die kollektive Prägung von Mutterschaft, meine individuelle Prägung von Mutterschaft, damit kann ich schon mal anfangen. Das was wir ja auch, womit wir im Feminist Motherhood Circle starten, weil ich finde, das ist die Voraussetzung, das über mich und meine Prägung sozusagen zu verstehen. Oder also ich sage ja zu mir, gehe den Weg, los und um dann gemeinsam weiterzugehen, ist die Voraussetzung, dass das gemeinsame Ja oder das Ja zur Partnerperson und dann wir gemeinsam. Und ich würde nochmal differenzieren zwischen Elternebene und Paarebene. Ich finde, es braucht sozusagen zwei Ja's. Weil zu der Elternebene habe ich ja im Grunde Ja gesagt, als man sich gemeinsam für ein Kind entschieden hat. Und ne, egal, ob man das geplant hat oder nicht, hat man ja auf jeden Fall die Wahl und hat dann irgendwie Ja gesagt dazu. Und auch wenn man noch nicht wusste, worauf man sich auf alles einlässt, ist das nun mal die Verantwortung, die man übernommen hat. Und das heißt, man muss immer wieder zu der Situation irgendwie Ja sagen, um sie zu lösen, ne? Und zu sagen, okay, wir haben es jetzt hier gemeinsam gemacht. Wir müssen nicht als Partner und Partnerinnen für immer durchs Leben gehen, aber als Eltern. Und diese Arbeit, wie teilen wir die Arbeit, die wir als Eltern haben, fair auf? Die können wir ja sogar getrennt erziehend auch auf jeden Fall machen. Und uns da auseinandersetzen, wie machen wir das miteinander? Beziehungsweise ich würde sagen, das ist immer eine Investition sozusagen auch über die Partnerschaft hinaus. Weil, ne, wenn ich auch davon ausgehe, vielleicht sind wir eben nur ein paar Jahre Partner, PartnerInnen, aber eben für immer Eltern. Und gut, nicht für immer haben wir die Arbeit gemeinsam. Selbst mit dem Trennungsrisiko ist das wichtig, dass wir da irgendwie gut zusammenarbeiten auf dieser Eltern-Team-Ebene, wie ich sie ja nenne. Und dann haben wir das ja zur Partnerschaft. Ich finde das sehr hilfreich, das auch zu differenzieren, weil da vermischt sich oft so viel ja an Erwartung und ach, er liebt mich wohl gar nicht so doll, weil er ne irgendwas auf dieser Elternebene nicht klappt oder so. Und das ist nochmal was anderes. Und ich glaube, das ist das, was du auch meintest mit, es ist dann vielleicht auch mal okay, wenn wir hier als WG sozusagen einfach die Arbeit bewerkstelligt kriegen und gerade noch nicht die Arbeit an der Partnerschaft gerade auch noch schaffen. Aber das ist schon mal, wenn das schon mal funktioniert, ist ja auch schon mal gut. So. Und genau, die weitere Ebene ist dann natürlich noch sozusagen die Paarebene und idealerweise gelingt es auch, das aufrechtzuerhalten und die Partnerschaft zu pflegen. Also auch das, ne, kann man durchaus ja machen. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall möglich, auch sehr verbunden als Paar zu sein, auch mit sehr kleinen Kindern. Aber die Voraussetzung ist, also ich würde das differenzieren, diese zwei Ja's und die Themen rund um Care-Arbeit, sag ich mal, und die Themen rund um Beziehung. Das hilft oft auch, um diese Komplexität, von der wir ja auch schon gesprochen haben, ne, ein bisschen zu reduzieren, das zu entwirren und zu wissen, okay, worum geht's jetzt hier eigentlich gerade?
Ja, mega der wichtige Punkt. Ich glaube, das bringt oder das kann auch schon mal ein Stück weit Entspannung reinbringen, wenn ich weiß, wozu sage ich denn jetzt gerade ja? Mhm. Und dass es in Ordnung ist oder dass es sein kann, dass ich zwischenzeitlich eben ja auf der Elternebene sage, auf der Elternpaarebene. Und Pause oder Nein auf der partnerschaftlichen Ebene oder bestenfalls dann irgendwann auch ja. Aber genau, ja, wichtiger Punkt. Du hast gerade angeschnitten, so, was sind vielleicht auch Situationen, in denen das schwer bis unmöglich ist, mit dem Partner oder in der Partnerschaft, in der ich gerade lebe, auf eine erfüllte und faire Elternschaft hinzuarbeiten. Das kam so ein bisschen eben im Zusammenhang mit den Ressourcen. Und ich glaube schon, dass es bei den meisten Elternpaaren möglich wäre, auch noch wieder dahin zu lenken, in so eine faire und erfüllte Elternschaft. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass es manche Elternpaare gibt, bei denen wäre das Verhältnis, wie viel man investieren müsste und wie viel man daran arbeiten müsste, um das zu einer nicht nur funktionalen, sondern eben auch liebevollen, friedvollen, wertschätzenden Partnerschaft zu gestalten. Da wäre der Invest so krass hoch oder bis hin zu unmöglich, ja, dass es sich eben ja nicht lohnt, möchte ich nicht sagen, aber dass es sehr schwer wäre, dahin zu arbeiten. Und in meinen Augen ist eine Sache, die es sehr, sehr schwer machen oder die es sehr erschwert, in eine gleichberechtigte Elternschaft zu steuern, ist, wenn einer oder eine der Partnerpersonen absolut nicht in der Lage ist, auch nur auf geringste Art und Weise zu reflektieren. Also sich selbst zu reflektieren, das System zu reflektieren. Und damit meine ich nicht irgendwie, mein Partner hat irgendwie einen schlechten Zugang zu seinen Gefühlen oder so. Das meine ich damit nicht, sondern wirklich so gar nicht in der Lage ist, selbst zu sich selbst zu reflektieren. Dann wird es sehr, sehr schwer, glaube ich. Ja. Auch es geht so Richtung narzisstisch.
Ja. Ja. Da werden wir wieder bei Privilegien vielleicht auch. Und ja, das es spielt schon auch da wieder die Prägung eine Rolle, dass das ne, einfach eine Frage ist, was haben wir für Voraussetzungen, was durften wir sozusagen in unserem Leben lernen über unsere Gefühle und Bedürfnisse und über Kommunikation und was davon müssen wir nachholen, so zu lernen. Aber also ich würde auch sagen, die Voraussetzung ist die Bereitschaft. Die Bereitschaft, seine Position zu verändern. Das ist ja eigentlich Reflexionsfähigkeit. Und auch die Bereitschaft, durchaus Energie und Zeit dafür zu investieren. Ja. Ne? Also dieses, ich finde es okay, wenn die, ja, klassischerweise die Frau sozusagen immer wieder die Einladung ausspricht oder sozusagen den Anstoß gibt und sagt, so, hier, ne, für eine Phase. Und eine andere Voraussetzung, würde ich auch sagen, ist, dass der Partner entweder damit umgehen kann oder es lernt, dass diese Gleichzeitigkeit da ist von Ärger und ne, Ungerechtigkeitsempfinden und Veränderung sozusagen und einer Lösung. Also ne, man kann nicht erwarten, dass das alles irgendwie total reibungslos und heititai sozusagen läuft, sondern Veränderung ist Bewegung, ist auch Chaos, ist Schmerz, ist sozusagen viele Gefühle, ist auch Hoffnung und ne, sozusagen irgendwie man spürt, ah, da passiert was, man sieht, cool, so kann es auch gehen und dann irgendwie merkt man wieder, Kacke, ich dachte, das hätten wir schon geklärt oder so. Das kennen wir auch alle aus, also hoffentlich, idealerweise haben wir eine Erfahrung nämlich in Veränderungsprozessen von uns selbst, ne, was wieder sozusagen das Vertrauen ermöglicht oder uns Wissen gibt, um zu wissen, aha, wie laufen denn überhaupt Veränderungsprozesse so. Ja. Und wie gesagt, gemeinsame Veränderungsprozesse sind immer komplexer und deswegen reibungsvoller in der Regel, weil ja zwei Menschen mit ihren Themen da zusammenkommen.
Ja.
Genau, also ne, das ist sozusagen, dass das sein darf. So, also man kann das ist eben kein ja, nicht ein einmaliges Gespräch und so, ja. Also ich weiß nicht, die
Erwartung. Und es ist auch kein lineares Wachstum. Kein, eben. Nicht linear, ja, ne? Sondern es geht halt linear. So. Und es ist ja, auch nie
beziehungsweise
zu Ende.
So.
Ja, so. Ja. Genau. I'm ja, still genau. Confused, but on a higher level.
Genau, in Spiralen. Ja. Also. Genau, also die Erwartung würde ich als Voraussetzung sehen, also zu klären, dass das eben keine einmalige Sache ist, sondern ein Prozess. Und sich sozusagen, das ist das Ja wiederum auch da, füreinander, also ne, dass beide geben müssen, okay, wir lassen uns auf diesen Prozess ein. Und da, das ist vielleicht noch abschließend einmal wichtig, das bedeutet wiederum dann einen Reflexionsprozess über die eigenen Privilegien zu starten oder bereit zu sein, die immer wieder zu reflektieren, dass die Väter eben in der Position, in einer strukturell privilegierteren Position sind und dass bei den Müttern auch starke Gefühle natürlich Macht in diesem Abhängigkeitsgefühl zu sein. Das ist ja gar nicht unbedingt immer eine tatsächliche Abhängigkeit. Gerade bei den Frauen, die das anstoßen, ne, die sind oft zum Beispiel finanziell gar nicht unbedingt abhängig von den Partnern. Aber es gibt eine emotionale Abhängigkeit, die wiederum aus der Prägung und dem System kommt. Und das ist dann halt vielleicht schon auch eine weitere Voraussetzung, ne, sich mit den Strukturen eben zu beschäftigen, damit man überhaupt gemeinsam gegen diese Strukturen, ne, irgendwie sich bewegen kann oder da was verändern kann auf individueller Ebene. Wir können die nicht, also ja, wir werden das sozusagen nur untereinander wahrscheinlich nicht konstruktiv geklärt kriegen, weil dann lernt man eben wieder immer nur wieder in diesem, okay, irgendwer muss schuld sein, also bist du es wohl. Ja. Also, ja.
Ja.
Ich hoffe, das war nicht zu abstrakt, aber du hast es auf jeden Fall verstanden.
Ja,
aber
ja, nee, ich finde es war jetzt
so ein bisschen eine abstrakte Ebene.
Ja. Ich finde, was man zum Schluss eigentlich so festhalten kann, weil es ja auch gerade darum geht, warum müssen es ja jetzt die Mütter sein, die jetzt hier das, die hier in die Veränderung anstoßen und so. Ich glaube, was mir da immer geholfen hat, ist auch so ein bisschen die Vorstellung, okay, wenn ich jetzt hier investiere, sowohl in mich, meine Persönlichkeit, Bewusstseinsentwicklung und in Verständnis und so, gibt es einen Weg, der auf dem mir das nachher leid tut, dass ich mich mehr mit mir beschäftigt habe. Und da kann ich ganz klar sagen, nee. Also selbst wenn der Weg dann nachher bedeutet, wir gehen auseinander, wir gehen getrennte Wege, habe ich trotzdem immer noch den Benefit, dass ich mehr Klarheit für mich selber habe. Und das ist das, was du eben meintest, das sind egoistische Beweggründe.
Genau. Ja.
Es lohnt sich in jedem Fall, selbst wenn das Ergebnis vielleicht nicht das ist, auf das ich hingesteuert habe.
Ja.
Trotzdem habe ich dann den Benefit, dass ich für mich mehr Klarheit habe, eine größere Bewusstseinsspanne, dass ich mehr steuern kann auch. Also für mich alleine lohnt es sich in jedem Fall. Wie sich die Partnerperson verhält, da habe ich eingeschränkten Einfluss drauf. Aber für mich lohnt es sich auf jeden Fall, dafür loszugehen.
Auf jeden Fall. Und da will ich nur eine Sache noch hinzufügen, dass das sich so unangenehm oder unwohl für viele Frauen anfühlt, hat wiederum mit der Prägung zu tun, dass es eben ungewohnt ist für Frauen, ihren eigenen Weg zu gehen oder zu sagen, okay, I go first, so ungefähr, ich gehe jetzt hier los, mir doch egal, was ihr macht oder was du machst. Das finde ich auch wichtig, sich bewusst zu machen. Deswegen glaube ich, ne, diese strukturelle Prägung ist so wichtig, die zu kennen, weil dann fällt es mir viel leichter zu sagen, ach so, deswegen habe ich hier das Unwohlsein. Das kommt nicht, weil mir das sagen will, dass keine gute Idee ist, sondern es kommt aus der Prägung, dass das so ungewohnt ist, dass das Kollektiv von Frauen das noch wenig gemacht hat, zu sagen, so, ich gehe jetzt los dafür, dass es mir hier gut geht, weil das eben in unserer patriarchal geprägten Erfahrung eben keine ist. So, das ist einfach, diese kollektive Erlaubnis gibt es einfach noch wenig oder gar nicht. Es sind eben immer einzelne Frauen gewesen. Und das ist das, was ja erst losgeht, sozusagen, dass die Frauen sagen, so Leute, wir machen das jetzt aber mal anders.
Ja. Ja. Mega spannend. Das ist ein so spannendes Thema.
Ja. Danke, super. Elu, für das Danke dir, schöne Gespräch, Hannah. Deine Zeit und überhaupt unsere sich befruchtende Arbeit.
Danke dir.
Bis ganz bald.
Mach's gut.